Wenn du aktiv tradest, willst du vor allem eins: volle Kontrolle. Genau dafür gibt's TradeGate Direct. Entwickelt von Profis für Profis mit Direktzugang zur liquidesten Retailbörse Europas, der TradeGate Exchange. Der große Vorteil? Du handelst dauerhaft kostenfrei. Marktübliche Spreads können anfallen. Über 7000 Aktien, 4000 ETPs und 5000 Mini-Futures. Jetzt auf tradegate.direct.
Hallo und willkommen zu Tonspur Wissen, dem Podcast der Leibniz-Gemeinschaft und der Rheinischen Post. Hier ist Ursula Weidenfeld und ich freue mich, dass Sie da sind, dass ihr da seid.
Tonspur Wissen. Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz-Gemeinschaft.
First Light. Das ist in der Astronomie so ein Alles-oder-nichts-Moment. Ein Moment, in dem sich entscheidet, ob ein neues Teleskop funktioniert oder nicht. Der Moment, in dem das erste Licht eingefangen wird. Das ist der Augenblick, auf den alle hinfiebern, vor dem aber auch alle irgendwie ein bisschen Angst haben. Und ein solcher Moment hat sich Ende Oktober für eins der ehrgeizigsten Projekte der Astronomie ereignet. Das trägt den Namen FOREMOST. Und da nahm 15 Jahre lang ein europäisch-australisch-neuseeländischer Forschungsverbund unter der Leitung des Leibniz-Instituts für Astrophysik in Potsdam gearbeitet, konstruiert und gebaut. Der soll spektakuläre Einsichten über die Entstehung des Weltalls und der Sterne liefern. Und ohne zu spoilern, der erste Moment, das erste Licht, das war jedenfalls schon mal ein Erfolg. Über diesen Moment und darüber, was der neue Spektrograph kann, reden wir jetzt mit Matthias Steinmetz, dem wissenschaftlichen Direktor des Leibniz-Instituts für Astrophysik, das dieses Mammutprojekt federführend koordiniert hat. Hallo, Herr Steinmetz.
Einen schönen guten Tag.
Herr Steinmetz, was ist FOREMOST?
Ja, FOREMOST ist eigentlich eine Abkürzung, die steht für Fourmeter Multi-Object Spectroscopic Survey Telescope. Ich lege das jetzt mal auseinander. Also Fourmeter ist der 4 Meter Spiegel von dem Teleskop, was wir verwenden. Multi-Object heißt, dass wir viele Objekte gleichzeitig betrachten, also 2500 Objekte, um genau zu sein. Und Spektroskopik heißt, wir machen keine Aufnahme, sondern ein Spektrum, also zerlegen das Licht in die Regenbogenfarben. Survey heißt, dass wir eigentlich den Himmel abscannen und systematisch versuchen, eine Gesamtheit des Himmels zu erfassen. Und Teleskop ist halt ein Teleskop.
Und dieses FOREMOST-Gerät haben Sie vor ein paar Wochen in Betrieb genommen. Das wurde unfassbar gefeiert in der Szene. Warum?
Ja, es ist immer was Besonderes, weil das sind ja astronomische Großprojekte, wo also große Konsortien, in unserem Fall waren es knapp 20 Institute, die daran beteiligt waren, 700 Wissenschaftler, die an einem Gesamtprojekt beteiligt sind, also auch in der wissenschaftlichen Auswertung. Wir haben angefangen damit vor fast 15 Jahren, sozusagen mit dem ersten Vorschlag, so etwas zu tun. Über 6 Jahre an dem Gerät gebaut, es durchgetestet durch alle Unwirren von Corona und Brexit zwischen Neuseeland, England und Deutschland hin und her, Teile hin und her geschifft. Und dann das sogenannte erste Licht, also wenn man, sagen wir mal, das erste Mal eine Aufnahmen unter Realbedingungen dann durchführt, das ist dann immer ein ganz besonderer Event für so ein Projekt. So ein bisschen wie eine Kindstaufe, ja.
Und das nennt man First Light, also das erste Licht. Genau. Das haben Sie ja nicht in Potsdam empfangen, wo Sie arbeiten und forschen, sondern in Chile, in der Atacama-Wüste. Das ist ganz im Norden von Chile, an der Grenze fast zu Peru und Bolivien. Warum Chile?
Ich glaube, man braucht nur aus dem Fenster zu schauen. Die klimatischen Bedingungen in Mitteleuropa sind halt alles andere als gut. Wir haben sehr, sehr viel Streulicht von der dichten Besiedlung. Wir haben schlechtes Wetter, wir haben viele Wolken, wir haben hohe Luftfeuchtigkeit und so weiter und so fort. Und das stört eigentlich alles den Astronomen. Und in Chile, in der Atacama-Wüste, haben wir erst einmal sind wir alleine. Ja, also die nächste größere Siedlung ist etwa 200 Kilometer entfernt. Wir sind auf einem hohen Berg, das heißt über der sogenannten Inversionslage, also über der Wolkenschicht, gerade vom Pazifik, die das Licht von den Städten an der Küste dann auch nochmal abhält. Und die Atmosphäre kann sich über die langen Wege über den Pazifik, kann sich die Atmosphäre sozusagen auslaufen und wird dann unglaublich ruhig. Das heißt, wir haben exzellente Beobachtungsbedingungen.
Ich war schon mal da und ich kann bestätigen, da ist gar nichts. Also da ist weder Luftverschmutzung noch Wind noch Regen, da ist einfach nichts. Und deshalb gibt es ja auch so viele Observatorien in der Atacama-Wüste, weil es eben sehr hoch ist.
Genau.
Und weil da wirklich nichts ist. Jetzt ist dieses Foremost, ist ja ein neues Instrument im europäischen Projekt der europäischen Südsternwarte. Was ist daran jetzt so neu? Also da gibt es ja schon reichlich Teleskope in dieser Gegend. Alle möglichen Forschungsverbünde erforschen da den südlichen Sternenhimmel. Was ist jetzt neu an diesem neuen Gerät?
Ja, es ist von vornherein ausgelegt als sogenanntes Durchmusterungsteleskop. Es ist also nicht wie die anderen großen Teleskope, gerade auf dem Paranal, wo man sozusagen ein Objekt zu einem Zeitpunkt betrachtet. Man fokussiert sich auf das Zentrum der Milchstraße zum Beispiel oder auf eine Nachbargalaxie und so weiter. Also macht ein gewisses Beobachtungsprogramm, bekommt dort Zeit für ein paar Stunden, hat seine Daten inne, wertet die dann später zu Hause aus. Was wir machen, ist eine Durchmusterung. Das heißt, wir betrachten oder wir versuchen, den ganzen Himmel aufzunehmen.
Wozu macht man das? Wozu ist das gut?
Es ist im Wesentlichen, um Populationsstudien zu machen. Also um viele Sterne aufzunehmen, zu analysieren und zu sehen, wie sich Sterne voneinander unterscheiden. Und aus den Unterschieden in den Sternen können wir feststellen, wie alt sie sind, wann sie geboren wurden, wo sie geboren wurden und können dann Stück für Stück versuchen, die Entstehungsgeschichte unserer Milchstraße und die von anderen Galaxien zu rekonstruieren.
Teleskope sind dazu da, um Licht aus dem Weltall einzufangen und es auszuwerten. Bisher hat man einfach nur geguckt, welches Licht kommt. Sie spalten es nochmal auf, das Licht.
Es gibt verschiedene Methoden. Also wie Sie sagen, das Teleskop nimmt das Licht auf und dann ist die Frage, was macht man mit diesem Licht? Ja, und die klassische Anwendung ist eigentlich das, was jeder Fotograf macht. Ja, mit jeder Handykamera, mit jeder Systemkamera heutzutage. Man nimmt das Bild auf und macht daraus ein Bild. Ja, und wenn man sich das genau anschaut, macht man nicht mit einer Kamera ein Bild, sondern macht drei Bilder. Eins in der roten Farbe, eins in der grünen Farbe und eins in der blauen Farbe. Und daraus setzt man dann das Farbbild zusammen. Ja? Und dann rote Flecken haben mehr Rot als blaue Flecken. Ja? Und was wir jetzt machen, wir wollen das eigentlich noch deutlich weiter treiben. Wir machen einen sogenannten Spektrographen. Das heißt, wir zerlegen das Licht eigentlich nicht in drei Farben, sondern in 18.000 Farben.
Und warum macht man das?
Weil in den verschiedenen Farben verschiedene Informationen sind. Das sind die sogenannten Spektrallinien. Das hat man vielleicht auch schon mal gehört. Fraunhofer'sche Linien. Chemische Elemente haben sozusagen einen charakteristischen Fingerabdruck. Die schwärzen gewisse Bereiche des Regenbogenspektrums. Und dann sieht Wasserstoff sieht anders aus als Helium, sieht anders aus als Kohlenstoff, sieht anders aus als Sauerstoff.
Ah, ich kann mich erinnern, das haben wir im Chemieunterricht manchmal gemacht. Da haben wir was verbrannt und dann haben wir geguckt, ob man eben aus dem Bild oder aus den Spektralfarben der Flamme sagen kann, was man da verbrannt hat. Also welches Element da verbrannt wurde.
Genau. Und wir sagen, nutzen aus, dass die Sterne das für uns verbrennen bereits, ja. Und wir müssen das nur irgendwie quantifizieren und dafür nehmen wir das Spektrum auf.
Ah, und wozu muss man wissen, also wenn man sagt, was Sie tun, ist rauszufinden, wie das Sternenlicht entstanden ist, also welche Elemente daran beteiligt waren. Warum ist das interessant?
Also das Erste, was interessant ist, man versteht, woher die chemischen Elemente kommen. Ja, jeder erinnert sich im Chemieunterricht das Periodensystem der Elemente. Ja, das hing normalerweise als großes Poster an der Wand im Chemiesaal. Ja, und wo kommen eigentlich diese verschiedenen chemischen Elemente her? Und da stellt sich heraus, dass die wenigsten, nämlich Wasserstoff, der Großteil des Heliums und noch ein paar andere, aus dem Urknall selbst entstanden sind. Und eigentlich fast alles, was wir sehen, was uns wert und lieb ist, hat sich in Sternen gebildet. Ja, es gibt den Spruch, wir sind alle aus Sternenstaub. Ja, wir sind sozusagen produziert aus den Überresten von vielen Sternen. Ein Beispiel, was ich ganz gerne bringe, ist, wenn Sie gesunde Zähne haben oder gesunde Zähne haben wollen, dann brauchen Sie Fluor in Ihren Zähnen. Ja, und dieses Fluor wird in massereichen Sternen und nur dort erzeugt. Also die Sonne erzeugt das nicht. Da muss ein Stern deutlich massereicher sein, damit er Fluor erzeugen kann. Und man muss sozusagen fünfmal durch den Lebenszyklus eines Sterns gegangen sein, damit man genug Fluor bekommt, damit wir gesunde Zähne bekommen. Also es gibt dann, bringt so das ganze Bild, wo alles herkommt, zusammen.
Das bringt jedenfalls uns zu der Erkenntnis, dass unsere Zahnpasta eine wesentlich längere Geschichte hat als die paar Wochen, die wir sie benutzen.
Auf jeden Fall.
Wenn wir jetzt nochmal auf Foremost gucken, also auf den Spektrographen, den Sie da entwickelt haben, mit ganz vielen Forscherinnen und Forschern, in einem Forschungsverbund. Warum braucht man diesen unfassbaren Aufwand, um am Ende in der Atacama-Wüste in Chile herausfinden zu können, welche Elemente wo entstanden sind und vielleicht dann irgendwann auch auf die Erde gekommen sind?
Also das eine ist, man braucht Fachwissen in verschiedensten Bereichen, um überhaupt so ein Instrument bauen zu können. Also es finde ich auch das Spannende an der Astronomie auf der technologischen Seite. Wir haben Geräte, wenn Sie mal an einem Großteleskop sind, das erinnert einen an Eisenbahn, ja, von der Größe her. Ja, da bewege ich große Masten, ja, aber unglaublich leise, unglaublich präzise, und sie richten letztendlich eine Masse von was weiß ich was, wie viel Tonnen aus, mit der Genauigkeit von dem Zehntel Durchmesser eines menschlichen Haares. Ja, also diese Kombination aus Großtechnik, ja, und Feinstpräzision, ja, das ist, was die Astronomie zusammenbringt, und da brauchen sie mechanische Ingenieure genauso wie elektrische Ingenieure, sie brauchen Optiker, sie haben mit Lichtfasern zu tun, die sich damit beschaffen, Detektoren, also Entwicklung von Kameras und so weiter und so fort. Also das Erste ist, sie bringen eine große Wissensbasis zusammen, um so ein Gerät bauen zu können. Und wenn es um die wissenschaftliche Anwendung geht, der Großteil der Leute, die ja bei Foremost beteiligt sind, arbeiten ja an der wissenschaftlichen Auswertung. Der PI, also Principal Investigator oder der Projektleiter von Foremost, hat das bei der kleinen Feierstunde, die wir hatten nach dem First Light, gesagt, haben wir jetzt Halbzeit. Ja, wir haben jetzt 15 Jahre geplant und gebaut und jetzt läuft's. Und die nächsten 15 Jahre machen wir Wissenschaft damit. Ja, lasse also ein gewaltiges Wissenschaftsprogramm laufen. Und wir monopolisieren sozusagen das Teleskop. Das heißt, wir lassen ein großes Wissenschaftsprogramm laufen über jetzt erstmal 5 Jahre. Geplant sind dann nochmal 2 weitere 5-Jahreszyklen nachzuschalten. Aber das Programm hat viele Facetten. Das bringt verschiedene wissenschaftliche Anwendungen aus der Astronomie zusammen. Also die einen wollen damit Sterne analysieren, wie ich, um die Milchstraße zu verstehen. Andere wollen Galaxien vermessen, um zu sagen, auf die etwas größere Skala zu gehen. Andere gehen noch eine Skala größer und versuchen, wie das Universum sich insgesamt ausgedehnt hat, daraus zu messen. Und all das machen wir sozusagen, und das ist auch das Neue an Foremost, machen wir sozusagen gleichzeitig über diese 5 bis 15 Jahre.
Wenn du aktiv tradest, willst du vor allem eins: volle Kontrolle. Genau dafür gibt's TradeGate Direct. Entwickelt von Profis für Profis mit Direktzugang zur liquidesten Retailbörse Europas, der TradeGate Exchange. Der große Vorteil: Du handelst dauerhaft kostenfrei. Marktübliche Spreads können anfallen. Über 7000 Aktien, 4000 ETPs und 5000 Mini-Futures. Jetzt auf tradegate.direct.
weil sie gucken jetzt auch gar nicht mehr auf einen Stern oder auf eine Sternengruppe, sondern sie durchforsten den gesamten südlichen Sternenhimmel, um genau das rauszufinden. Warum ist es denn so wichtig, viele Objekte gleichzeitig angucken zu können? Ja,
der Grund ist letztendlich, Teleskopzeit ist eine knappe Ressource. Und wenn wir jetzt immer nur auf ein Objekt schauen könnten, also die klassische Art und Weise, wie man Astronomie macht, dann haben wir das Problem, wenn man jetzt eine Nacht belichten muss, das sind so unsere typischen Beobachtungszeiten, ja, ein Bild pro Tag, ja, dann bekomme ich pro Tag ein Bild. Und dann kann ich über ein Jahr 365 im besten Fall Objekte betrachten. Das heißt, über 5 oder 10 Jahre maximal wenige tausend. Das ist noch eine sehr grobe Analyse des Nachthimmels. Wir machen jetzt 2.500 pro Aufnahme. Das heißt, wir vertausendfachen sozusagen die Leistungsfähigkeit des Teleskops und können so über diesen Zeitraum nicht Tausende, sondern für Millionen von Spektren aufnehmen und somit Millionen von Sternen gleichzeitig untersuchen.
Sehen Sie denn eigentlich noch Sterne oder sehen Sie nur Daten?
Das Schöne ist eigentlich, wenn Sie in der Atacama-Wüste sind, wenn Sie dort am Teleskop arbeiten, jeden Abend, und es ist eigentlich jeden Abend dasselbe Spiel, die Sonne geht unter und färbt alles in wunderbares rotes Licht und jeden Abend sind oben auf der Plattform die Leute, die nachts beobachten, treffen sich dort und schauen einfach in den Sonnenuntergang und schauen, wie die Sterne kommen. Oder gehen mal nachts zwischendurch, wenn alles ruhig läuft, raus auf die Plattform und schauen sich den Sternenhimmel an, weil er einfach überwältigt ist.
Also das heißt, mit den Instrumenten selber gucken Sie gar nicht konkrete Sterne an, sondern tatsächlich nur Daten. Und wenn Sie was sehen wollen, gehen Sie raus?
Also mit dem Instrument selber zerlegen wir den Stern sozusagen in sein Spektrum. Und damit hat er seine Identität sozusagen verloren. Das ist kein Punkt mehr, das ist dann eine Strichellinie. Und die analysieren wir dann im Rechner. Also die wissenschaftliche Arbeit, ich sage mal, man sitzt in einem Raum, man sitzt vorm Monitor, man bekommt seine Daten. Die Hauptarbeit macht man sowieso zu Hause, ja, und nicht oben auf dem Berg. Also das ist von dem Standpunkt her relativ unspektakulär.
Ist denn da jetzt eigentlich immer einer von Ihnen in der Atacama-Wüste und passt auf und macht das, was Sie morgens beschlossen haben, setzt ja das dann um und gibt die Befehle an den Spektrographen?
Also zurzeit ist das so, in der Tat, weil wir sind jetzt noch in der sogenannten Commissioning-Phase, also in der Phase der Inbetriebnahme. Wir müssen jetzt dem Abnehmer, das ist ja die Europäische Südsternwarte, wir haben sozusagen das Instrument gebaut für die Europäische Südsternwarte. Die wird das von uns übernehmen und irgendwann betreiben. Aber bis diese Übernahme stattgefunden haben, ist praktisch immer ein Team von uns unten vor Ort und macht nachts die Beobachtungen, macht die Auswertung, schaut, dass alles so laufen soll. Und dann ist es wie bei jedem Großprojekt, wie bei jedem komplexeren Produkt, was Sie kaufen. Dann findet eine Abnahme statt, dann wird getestet, sind die Spezifikationen, die wir versprochen haben, werden die eingehalten, läuft alles so, wie es soll, das wird abgezeichnet. Und dann wird aber irgendwann wird die ESO den Betrieb übernehmen und ab dem Paranal-Observatorium in der chilenischen Wüste, das sind zu jedem Zeitpunkt etwa 100 Wissenschaftler und Techniker vor Ort, die das gesamte Observatorium betreiben. Und die werden dann irgendwann das für uns übernehmen und den Routine-Teil von der Aufgabe übernehmen. Wir werden weiterhin das Beobachtungsprogramm koordinieren, halt von Potsdam aus.
Ja, ESO, muss man sagen, ist die Europäische Südsternwarte. Und Sie machen das von Potsdam aus, weil Sie weil Sie das ganze Projekt koordiniert und angeführt haben. Was ich jetzt gerne noch wissen würde, ist, wir reden ja jetzt eben über Objekte, die Sie angucken können und von denen Sie viel mehr gleichzeitig angucken können als früher, beziehungsweise die Daten von denen bekommen. Was ist denn mit dem, was man nicht sieht im Weltall? Also zum Beispiel schwarzen Löchern oder dunkler Materie. Ist es auch was, was man mit diesen neuen Methoden besser nachweisen kann, finden kann?
Auf jeden Fall. Es ist ja so, zum Beispiel
Ich habe ja gesagt, wir zerlegen das Licht in die Regenbogenfarben und wir sehen diese Linien im Spektrum.
Aber schwarze Löcher geben doch gar kein Licht. Die gibt es doch, weil sie alle, richtig, also oder die nennt man richtig, doch so, weil sie alles Licht verschlucken.
Aber es befindet sich ein Stern neben dem schwarzen Loch. Und dieser Stern bewegt sich. Und eine Bewegung eines Sterns zeichnet sich aus, dass sich die Linien etwas verschieben. Die sind dann nicht bei derselben Frequenz oder bei derselben Farbe, sondern sind leicht verschoben. Ja, das kennen wir von der Akustik. Das Auto, was auf uns zukommt, klingt etwas höher als das Auto, was von uns wegfährt. Dasselbe ist mit dem Licht. Sterne, die auf uns zukommen, sind etwas bläulich verschoben. Sterne, die sich wegbewegen, sind etwas rötlich verschoben. Das heißt, wir können von den Sternen nicht nur die chemische Komposition messen, sondern auch sehr präzise, mit welcher Geschwindigkeit sie sich bewegen.
Ah, und daraus schließen Sie dann, dass da irgendwo in der Nähe ein schwarzes, genau, Loch sein muss, wenn ein Stern sich anders verhält, als Sie eigentlich erwartet hätten, dass,
genau,
er sich verhalten
wenn
müsste.
Wenn wir dort sehr hohe Geschwindigkeiten messen, dann haben wir sehr gute Wahrscheinlichkeit, dass sich dort in der Nähe ein schwarzes Loch befindet. Oder bei Einzelsternen, wenn das ganz leichte, aber sehr periodische Änderungen sind, dann ist das gegebenenfalls ein Zeichen dafür, dass dieser Stern einen Planeten um sich kreisen hat.
Mhm. Und wenn man auf die dunkle Materie guckt, die, ja, da weiß man ja gar nicht, da rechnet man immer nur vor, dass es die geben, ja, muss, aber gesehen hat die noch keiner.
Auch da würden wir das sehen, weniger jetzt aus Einzelsternen, sondern von verschiedenen Galaxien, mit der Geschwindigkeit, mit der sich die Galaxien durch den Raum bewegen. Ob sie sich, sagen wir mal, auf einen bestimmten Bereich zubewegen würden. Dieses darauf zubewegen würde dann dafür sprechen, dass dort ein, ich nenne es mal jetzt salopp, ein Klumpen dunkler Materie ist.
Und wenn wir einen Strich drunter machen und fragen, gibt es denn auch die Möglichkeit, Leben im All nachzuweisen mit Ihren neuen Methoden oder kann man es besser nachweisen? Könnte man es überhaupt nachweisen, wenn es es gäbe?
Vermutlich nicht mit Vorwurst. Weil um Leben nachzuweisen, braucht man erstens ein größeres Teleskop und man braucht auch noch etwas. Ich hatte ja vorhin gesagt, wir zerlegen das Licht in Größenordnung 18.000 Farben. Da braucht man eher 100.000 Farben, um dorthin zu kommen. Aber das steht auf dem Programm, auf einem anderen Projekt, an dem wir jetzt beteiligt sind, wo wir jetzt sozusagen gerade anfangen mit dem Bau für das European Extremely Large Telescope. Das ist dann kein 4-Meter-Teleskop, sondern ein 40-Meter-Teleskop. Also ein Spiegel so groß wie ein Basketballfeld. Das wird gerade auch in der Atacama-Wüste gebaut. Das soll 2030 in den Betrieb gehen. Und damit und mit einem Spektrographen, der dann nur ein Objekt betrachtet, das aber mit einer Auflösung von 100.000 oder besser, 100.000 Farben, damit sind wir im Prinzip in der Lage zu messen, aus was die Atmosphäre von Planeten um andere Sternen besteht. Und eine der Möglichkeiten, die da besteht, ist, dass wir Sauerstoff nachweisen können. Das gilt so als eines der vielversprechendsten Elemente, weil Sauerstoff ist sehr reaktiv. Das heißt, der verschwindet, weil er sich einfach abreagiert in andere Verbindungen. Das heißt, wenn man Sauerstoff in einer Atmosphäre findet, dann hat man eigentlich einen guten Hinweis darauf, dass sich dort so etwas wie ein chlorophyllartiger Prozess entsteht, der sukzessive immer wieder Sauerstoff nachliefert. Das ist dann eine Herausforderung für dieses 40-Meter-Teleskop.
Ein letztes Wort. Hat denn Foremost nach First Light Ende Oktober bisher geliefert, was Sie von ihm erwartet haben? Oder ist es so wie bei manchen Raketen, die man startet und die dann irgendwann abgeschrieben werden müssen?
Nein, also ich muss jetzt wirklich auf Holz klopfen, weil soweit hat jetzt wirklich alles ganz hervorragend funktioniert. Wir liegen also ganz genau im Plan und die Ergebnisse sehen genauso aus, wie sie aussehen sollten. Wir sind also extrem optimistisch, dass wir dann im Frühjahr 2026 mit dem eigentlichen Wissenschaftsprogramm beginnen können.
Na, dann wünsche ich viel Glück dafür. Dankeschön, Herr Steinmetz.
Danke sehr.
Und danke Ihnen und euch für euer Interesse. Nur ein kleiner Nachtrag für diejenigen, die sich gefragt haben, was eigentlich mit dem nördlichen Sternenhimmel ist, wenn alle wichtigen Teleskope nur den Süden anschauen. Und 75% des Nordens kann man von Chile aus auch erwischen. Für die restlichen 25%, sagt der Astronom, die seien jetzt nicht so wichtig, um die Systematik des Weltalls zu verstehen. Wir aber können rausgehen und einfach gucken. Und das ist ja in diesen Wintertagen auch was Schönes. Ihnen und euch wünsche ich eine gute Vorweihnachts- und Weihnachtszeit, einen fröhlichen Jahreswechsel und ich freue mich, wenn wir uns dann im nächsten Jahr wiederhören. Bis dahin, tschüss, eure Ursula Weidenfeld.
Wenn du aktiv tradest, willst du vor allem eins, volle Kontrolle. Genau dafür gibt's TradeGate Direct. Entwickelt von Profis für Profis mit Direktzugang zur liquidesten Retailbörse Europas, der TradeGate Exchange. Der große Vorteil? Du handelst dauerhaft kostenfrei. Marktübliche Spreads können anfallen. Über 7000 Aktien, 4000 ETPs und 5000 Mini-Futures. Jetzt auf tradegate.direct.